Köln, Groß St. Martin. Eine der schönsten romanischen Kirchen, die man in der Stadt besuchen kann. Eine leere Kirche, ohne Farbe, schlicht, ohne Barock und ohne Bilder. Seit einigen Jahren lebt und betet hier eine neue Ordenskongregation, oder besser zwei, eine männliche und eine weibliche, die Communauté de Jérusalem. In der Kirche beten Mönche und Schwestern, aber irgendetwas ist anders. Es ist nicht so, wie man es kennt aus Film und Fernsehen, aus eigenen Klosterbesuchen oder sonst woher. Wir haben die Oase besucht und uns mit Zweien der Gemeinschaft, mit Bruder Jean Tristan und mit Schwester Rebecca, über ihr Leben in der Wüste der Stadt unterhalten.
Das sind zwei getrennte Gemeinschaften. Also wir sind vier Brüder und die Schwester sind zurzeit acht. Also wir wohnen nicht zusammen. Es gibt zwei getrennte Wohnungen und wir sammeln uns, um gemeinsam in der Kirche zu beten.
Wir sind also kein Doppelkloster, was ganz wichtig ist. Wir sind wirklich zwei unabhängig voneinander existierende und entstandene Gemeinschaften. Aber wir feiern, wie Jean Tristan sagte, die Liturgie immer zusammen.
Diese Gründung wurde 1975 gemacht in Paris, in Saint-Gervais. Und unser Gründer heißt Pater Pierre Marie, er war ein ehemaliger Weltpriester. Und er ist 2 Jahre in der Wüste, in Sahara, geblieben als Einsiedler, wo Charles de Foucault gelebt hatte, in La Sécrème, weil er hatte diese... Er fühlte in sich diesen Ruf, eine monastische Gemeinschaft, aber in der Stadt zu gründen, nicht aufs Land. Aber am Anfang an war es nur Brüder und ein Jahr später kamen die erste Schwester.
Und wie das immer so ist, sind die Schwestern dann mehr als die Brüder.
Ja, man braucht 2 Schwestern, um einen Bruder zu machen. Mindestens.
Seit 1975, wie viel sind Sie im Augenblick so weltweit in den beiden Gemeinschaften?
Also 50 Brüder und 120, 130 Schwestern.
Ja, knapp 200. Stimmt, wir sind weniger Brüder als Schwestern, aber da liegen wir ja auch voll im Kirchentrend.
Warum die Stadt? Also wenn die Berufung aus der Wüste kommt,
ja.
Warum dann in die Stadt?
Also wie Jean Tristan eben sagte, ist unserem Gründer Pierre-Marie in der Wüste bewusst geworden, dass die eigentliche Wüste heute auch in der Stadt ist. Weil die Stadt, wo so viele Menschen zusammenleben, ist nicht ein Paradies, sondern ist ein Kampfplatz. Und so wie früher die Mönche aufs Land gegangen sind, in die Wüste gegangen sind, geht man heute auch in die Stadt, um dort Gott zu suchen und zu finden. Wir sind nicht die Ersten, die diese Verbindung Stadt und Wüste und Gottessuche haben. Es gab in der Kirchengeschichte ja immer Orden, die die Städte bewusst aufgesucht haben. Mönchtum ist ja auch in der Stadt entstanden, wie Basilius oder auch in Rom gab es ja auch die ersten Stadtklöster, bevor man dann aufs Land ging. Und für uns ist die Stadt der Ort, wo wir Gott suchen wollen, wo wir ihn finden wollen und wo wir ihn gemeinsam mit den Menschen, die in dieser Wüste von Anonymität, von Aggressivität, von Einsamkeit, wo diese Menschen leben, möchten wir zusammen eine Oase der Stille schaffen, um hier Gott zu suchen, zu finden, zu loben, zu preisen. Es ist für uns ganz wichtig, dass diese Wüste blüht.
Zum Beispiel, ich arbeite in einem Krankenhaus, aber nicht im Seelsorge. Ich arbeite ganz einfach in der Archive mit ganz normalen Leuten. Und das ist für mich schön, auch nicht nur in diesem kirchlichen Bereich zu sein. Es ist auch ein Weg, die anderen Leute von heute kennenzulernen und einfach so ein Zeichen zu sein, vielleicht. Aber ich nehme meine Wüste mit, auch weil in der Arbeit ist es auch eine Wüste. Es gibt auch Konflikten, auch Spannungen und Lärm. Es gibt keine Trennung zwischen was wir hier leben und unserer Arbeit leben. Es muss eine Kontinuität sein.
Sie arbeiten auch in Ihrer, im Habit? Oder?
Ja, weil das ist eine Klausur auch. Das gehört auch unsere Klausur.
Wir machen da eher positive Erfahrungen mit. Also die Menschen freuen sich, dass sie Mönche und Schwestern im Habit in der Stadt sehen. Und die dann auch noch nicht so ganz alt sind. Was leider heute auch zur Landschaft der Orden dazugehört, dass man kaum noch junge Ordensleute sieht, es sei denn, sie kommen aus dem Ausland, aus Indien, aus Afrika oder aus Asien. Und die Menschen sprechen uns einfach auch an. Das ist eher eine positive Erfahrung und wir lieben unseren Habit auch. Das ist auch eine ganz bewusste Wahl, auch in unserem Orden einen Habit zu tragen. Wenn man damit Schwierigkeiten hat, sucht man sich eher was anderes.
Das ist ja erstaunlich, weil immer mehr Ordensgemeinschaften seit den 60ern ja weggehen vom Ordensgewand. Eine bewusste Entscheidung dafür, auch eben für die Sichtbarkeit nach außen und fürs Innere. Sie sagen, das ist Ihre eigene Klausur, das ist ja eine andere Bewegung, also eine Gegenbewegung.
Ich glaube, wir liegen da auch im Trend, weil alle neuen geistlichen Gemeinschaften, die auch Ordenszweige haben, alle bewusst sich für den Habit entscheiden und entschieden haben. Und das auch durchtragen.
Was vielleicht neben dem Habit am meisten auffällt, ist Ihre Liturgie. Das ist, glaube ich, ein Eckstein Ihres Ordenslebens, auch als Gemeinschaft. Das ist eine ganz besondere Liturgie. Wo kommt die her? Die ist ja nicht erfunden, so auf dem Reißbrett.
Nein, aber sie ist im Kopf und im Herz getragen worden, recht lange. Unser Gründer hat immer Liturgie gemocht und sich natürlich die Frage gestellt, was braucht es für diese Gemeinschaft, die 1975 mitten in Paris entstanden ist, für eine Liturgie, die die Mönche nährt, die ansprechend ist für die Städter, ja, und die einfach Tradition und neue Elemente vereinen kann, damit das einen Sinn hat, so zu beten. Ja, wie wollen wir beten? Und dann hat er einfach auch geguckt, was er kannte, was zur römisch-katholischen Liturgie dazugehört. Wir sind eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft. Aber er wollte auch schöpfen aus den Quellen der Ostkirche, auch aus dem Bewusstsein, dass die Kirche eins ist. Und von daher hat er geguckt, wie können wir eine Liturgie ja schaffen und singen und beleben, die Sinn hat in der Stadt. Wenn man uns erfahren will oder wissen möchte, wer wir eigentlich sind im Herzen, muss man kommen, mit uns beten und singen.
Es ist eine sehr physische Liturgie, wenn ich das so mal, also sehr viel Stille, also sehr, sehr sinnlich mit Stille. Ja. Sehr, also auch die, wenn Sie Kreuzzeichen machen mit Verneigung, dieses ganz große, das ist ja auch eine sehr eine Körperbewegung, das Aufstehen.
Das ist das, was so auffällt, ne? Was man denkt, ach, die sind irgendwie anders. Das sind die kleinen Elemente aus der Ostkirche, die halt sagen, dass wir nicht nur im Kopf beten, sondern auch im Herz. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass man in der Westkirche nicht im Herz betet, aber die Form ist anders, die Ausdrucksform ist anders. Es ist auch eine Körpersprache dabei, das bewusste Stehen, das Sitzen, das Knien und ja, einfach, ja. Einfach aber festlich. Ne?
Und da wir zwei Gemeinschaften sind, Brüder und Schwester, können wir auch vierstimmig singen. Das ist auch wichtig und das berührt, das trifft die Leute. Das,
ja.
Weil also, Frauen und Männer gleichzeitig im vierstimmig singen, das ist auch eine Prophezeiung, oder ich weiß nicht. Oder,
ja, so ein prophetisches Zeichen, oder, ja.
Und was schön ist, dass es gibt wirklich in Deutschland eine musikalische Seele, das heißt die Deutschen, vielleicht ist es von der Geschichte umgehen, sie singen sehr leicht, sehr, sehr, sehr schnell, sie lernen schnell unsere Liturgie und das ist schön zu sehen, dass von Anfang an haben sie teilgenommen.
Ja. Ja.
Die Stille, sagten Sie, Sie wollen Oase sein für Stille. Das ist ja auch ein Angebot an die Städter, sage ich mal, ja, an die Kölner hier. Wird es angenommen?
Ja, wir sind erstaunt. die Kölner beten. Sie kommen einfach in diese Kirche, die war ja sehr oft zu in der Woche, am Wochenende nicht. Aber sie sind dankbar, dass die Kirche wieder auf ist. Wir versuchen, die Kirche möglichst lange aufzuhalten, von früh, von unserem Stundengebet bis abends 19.30 Uhr. Und die Menschen kommen in die Stadt einfach, ja, warum kommen die Menschen in die Stadt? Weil sie hier arbeiten, weil sie was einkaufen, weil sie sich was angucken. Und dann kommen sie auch diese romanischen Kirchen angucken, aus historischen oder aus kunsthistorischen Gründen, und entdecken dann eine Gemeinschaft, die da betet. Wir haben nachmittags auch eucharistische Anbetung, und das stellt auch für viele Leute eine Frage, was machen die denn da eigentlich? Warum sitzen die? Warum sind die da ruhig? Oder warum singen die so? Warum haben die Zeit, eine halbe Stunde vor der Laudes oder vor dem Abendgebet einfach da zu sitzen? Und wo man Menschen beten sieht, hat man vielleicht auch Lust mitzubeten. Und die Menschen bleiben und kommen wieder.
Man kann nicht sagen, dass unsere Kirche überfüllt ist von Gläubigen. Aber die Leute kommen, also das betrifft mir sehr, zum Beispiel am Ende der Vespern, am Sonntag, gibt es, also wir knien wieder und es gibt eine Stille, eine lange Stille, und die Leute sitzen und beten mit uns. Sie treten in diese Stille ein, und es ist sehr schön, das zu sehen. Das ist vielleicht der schönste Moment unserer Liturgie, ich finde. Der Moment, wo die. Also, aber die Leute kommen nicht für uns, sie kommen für Christus. Das ist, aber wir wollen ihnen Christus zeigen. Christus nur ist interessant, ja.
Ist das dann im weitesten Sinne des Wortes missionarisch, was sie tun?
Ja, ich glaube schon. Das ist unsere Art, das Evangelium zu verkünden und Mission zu betreiben. Einfach dadurch, dass wir da sind und einladen, mit uns auf dem Weg zu sein. Wir sind manchmal erstaunt, was für eine bunte Tutti-Frutti-Mischung bei uns ist. Da ist wirklich alles da. Auch für jemanden, der ganz fest im Sattel sitzt. Aber wer sitzt schon fest im Sattel, ne? Auf der Suche sind wir ja alle, ne? Das ist in allen Gemeinschaften bei uns so. Wir sind so eine Durchgangsstation. Man kommt mal zu uns, auch regelmäßig, aber man geht dann auch wieder an den Ort zurück, wo der Glauben auch sakramental ganz anders gelebt wird, wie Taufe, Hochzeit, Erstkommunion. Wir sind halt keine Pfarrei, die auf diese Fragen antworten kann. Aber wir sind eine Ergänzung. Und als Gemeinschaft kann man es als eben auch.
Haben denn die Psalmen der Welt heute noch was zu sagen?
Sicher. Das ist der Schrei der Menschheit in allen Farbschattierungen. Ist natürlich vielleicht nicht so ganz einfach, da erstmal reinzukommen, aber es ist genau das, was den Menschen von früh bis abends beschäftigt, mit seinen Nöten, mit seinen Freuden, mit seinen Ängsten. Aber man muss vielleicht auch schon mal sagen, man kann sich ja auch mal ein bisschen reinknien, um zu verstehen, was diese alten Texte uns sagen möchten. Ist sicherlich keine leichte Kost. Ja. Es ist, wie gesagt, alles, was in einem Menschen drin ist, an Sehnsucht und an Hoffnung, an Angst, an Furcht, alles.
Wie ich weiß nicht, welche Kirchenväter sagte, beten manchmal ist wie ein Tanz und manchmal wie ein Kampf.
Wir haben in unserem Lebensbuch, also in unserer Regel, einen Satz: In der Wüste gibt es nur ein Gesetz, aber dieses Gesetz ist heilig. Wenn du in der Wüste Wasser findest, dann musst du es teilen. Und wir sind in dem Sinn, wie alle anderen Klöster oder religiösen Stätten, Brunnenbohrer. Und wenn tatsächlich lebendiges Wasser da ist, ja, dann wollen wir es auch einfach teilen. Einfach, weil es uns gut tut. Wir beten ganz gerne. Wir meinen, dass es wichtig ist, dass es Gebet in der Stadt gibt. Und wir beten vor allen Dingen gemeinsam gerne und wir freuen uns, dass Menschen kommen und dieses Wasser möchten wir teilen.
Mit diesen Klängen endet unsere Sendung Reden über Gott und Welt. Im Studio verabschiedet sich Pater Bernd Hagenkort. Ihnen alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.